Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Wir haben uns heute nochmal einen ehemaligen Leistungssportler eingeladen. Sebastian Reinke, herzlich willkommen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Weil wir nämlich heute zusammen mit Susanne,
hallo,
zeigen wollen, wie so ein Werdegang aus dem Spitzensport vom mittleren Dienst bis in den höheren Dienst verlaufen kann. Aber stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank nochmal. Mein Name ist Sebastian Reinke, ich bin 39 Jahre jung, gebürtiger Karl-Marx-Städter, also jetzt mittlerweile Chemnitz, bin wohnhaft in Leipzig, hab zwei.
unsere Hörer sehen das nicht, Susanne. Wenn du deinen Bizeps zeigst, dann musst du das sagen, dass du das tust. Da freuen sich zwei gefunden
zu haben. Ja, die lokale dir, begrüße ich sehr.
Super, super, das hört man gern. Ja, wohnhaft mittlerweile in Leipzig, bin verheiratet, habe zwei Töchter, 2 und 5 und bin zurzeit im Studium für den höheren Dienst, so kurz zu mir.
Okay, jetzt haben wir ja schon verraten, aktiver Leistungssportler bist du nicht mehr. Wie bist du denn überhaupt zur Bundespolizei gekommen?
Ja, das war relativ spontan, möchte ich es mal formulieren, und zwar war das 2002, waren die deutschen Juniorenmeisterschaften in Hamburg gewesen. Und da habe ich den 3. Platz belegt damals mit 7 Meter und
Ich glaube, das müssen wir ganz kurz erklären. Wir haben die Disziplin, glaube ich, noch gar nicht genannt.
Ja, das stimmt.
Ja.
Du kannst dir jetzt schon überlegen.
Also du bist ja Weitspringer.
Ja.
Genau. Also das vielleicht ganz kurz mal zum Hintergrund.
Genau.
Das ist echt weit. Ich war immer ganz schön stolz, wenn da eine 4, glaube ich,
ja,
in der Schule davor war. Ich denke, so 7 Meter. Ja. Aber gut, du hast auch längere Beine, ne?
Genau.
Ja, ich habe ja auch den ganzen Tag trainiert.
Ja, okay.
Also das muss man dazu sagen.
Ja.
Ja, kann man ja gleich sagen. Die Bestleistung war im Übrigen 7,98 Meter. Ich bin leider 2 Zentimeter vor der 8-Meter-Marke gescheitert und das hängt mir bis heute noch ein wenig nach. Also ich hätte gerne tatsächlich die 8 einmal vor dem Komma gehabt, aber ist mir nur im Training gelungen und tatsächlich dann nicht im Wettkampf. Und ja, Hamburg waren wir stehen geblieben. Da kam dann der Innendienstleiter des damaligen, jetzt muss man aufpassen, ein kleiner Zungenhaspler, Bundespolizei Leistungssportprojekt Cottbus, also auch eine megamäßige Abkürzung gewesen, zu mir und sprach mich an, ob ich nicht Interesse hätte, Spitzensportler in der Bundespolizei zu werden. Und war gerade im Abitur und hatte mir gedacht, ja, warum nicht? Das Ausbildungsgehalt war gut, ich habe Sport geliebt, war ein riesengroßes Talent gewesen und habe gedacht, klar, das mache ich. Und
was hat es denn damals gegeben zur Ausbildung?
Also ich glaube 823, 857 Euro so. Also es war wirklich 2002 gerade die Euro-Umstellung dann gewesen.
Ja.
Mehr war es damals tatsächlich nicht. Aber war ja damals schon viel Geld, muss man sagen.
Für die damaligen Verhältnisse.
Ja, und dann ging alles relativ zügig. Bin dann eingeladen worden zum Eignungsauswahlverfahren nach Neustrelitz. Den Arzttest musste man natürlich noch machen. Dann noch das Gespräch. Und dann habe ich im August 2002 in Cottbus angefangen.
Da muss ich kurz ergänzen, einfach auch aufgrund meiner zurückliegenden Verwendung in der Personalgewinnung. Da wird sich jetzt der ein oder andere wahrscheinlich die Frage stellen, ja, die Spitzensportler, müssen sie das selber machen, wie die normalen Bewerberinnen und Bewerber? Ja, müssen sie tatsächlich. Das Auswahlverfahren als solches ist ja genau dasselbe. Also die Spitzensportler, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, haben früher alle im mittleren Dienst angefangen. Und sind dasselbe Auswahlverfahren durchlaufen wie alle anderen Bewerber und Bewerberinnen im MD auch.
Ne? Auch den Sporttest?
Die mussten auch den Sporttest machen.
Ja gut, es gibt ja auch Disziplinen, wo...
Genau.
Dann, ja.
Also hier Carsten, hier, wie heißt der heute?
Bumerang-Test.
Ja, der heißt ja nicht mehr so. Koordinationstest heißt
genau.
Der ja jetzt. Und das mussten die alles auch machen, auch das Diktat schreiben. Also das war schon für den einen oder anderen auch eine Herausforderung.
Wie war das denn für dich?
Ja, also... Es wäre jetzt keine, also die größte Herausforderung tatsächlich im Eignungsauswahlverfahren, weil ich bin ja Schnellkraftsportler, war der Cooper-Test. Also alles, was so über 200 Meter mit Laufen zu tun hat, ist für mich anstrengend, weil mein Weitsprunganlauf 45 Meter betrug und da ging es einfach nur darum, maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Aber sowohl das Diktat als auch der Allgemeinwissenstest als auch Standweitsprung hat mir natürlich sehr gelegen. Kasten-Bumerang-Test natürlich auch, aber Cooper-Test war die größte Herausforderung und tatsächlich muss ich dir recht geben, Wir mussten genau dasselbe machen. Also das gilt tatsächlich auch für die Prüfungen, weil viele sagen, ihr kriegt ja die Prüfungen geschenkt. dieser Laufbahnlehrgang dann im mittleren Dienst sein. Wir haben nichts geschenkt bekommen. Also das haben Dozenten in Neustrelitz alles korrigiert. Wir mussten dieselben Prüfungen machen, die alle anderen im mittleren Dienst machen mussten. Also wir haben nichts geschenkt bekommen, das muss man dazu sagen. Und haben den ganzen Tag dann natürlich noch Sport gemacht dazu.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie war das für dich in der Ausbildung vereinbar mit dem Spitzensport damals?
Ja, es war ja in der Schule schon so. Also ich habe ja schon seit der 5. Klasse Sport gemacht. War in einer Sportschule in Chemnitz gewesen. Da ging es um 7 früh los. Dann hat man bis 15 Uhr Schule gehabt. Dann ist man zum Training gegangen. Dann war man irgendwann 18 Uhr zu Hause. Und dann hat man sich halt hingesetzt und hat gelernt. Das war der Preis, den man halt zahlt. Also gerade auch die Wochenenden dann, war man natürlich nicht auf Party, aber man war auf Wettkämpfen oder Trainingslagern auf der ganzen Welt.
Nach meinem Kenntnisstand ist die Ausbildung ein kleines bisschen länger, ich glaube ein halbes Jahr länger, glaube ich 3 Jahre, um das so ein bisschen aufzufangen. Aber im Grunde sind die Inhalte dasselbe. Man fängt einfach nur auf, gerade weil es ja auch Wettkampfzeiten gibt zwischendurch, dass man einfach das so ein bisschen entzerrt. Ne? Das ist, glaube ich, nochmal so der Unterschied. Genau. Also ich glaube, das ist tatsächlich die größte Herausforderung oder das, was uns als Nicht-Spitzensportler am schwersten fällt, so nachzuvollziehen. Manche stöhnen ja schon normal bei der Ausbildung oder beim Studium. Aber ich hatte, sage ich mal, die Ehre, ich durfte mir mal Kienbaum, das war ja dann der spätere Standort, wo Leistungssport Sommer, sage ich mal, der Bundespolizei untergebracht ist, mal anschauen. Und auch die Kolleginnen und Kollegen beim Training mal besuchen. Und das ist schon Wahnsinn, weil die wirklich früh aufstehen. Ne? Teilweise geht es mit Frühsport los. Dann gehen die irgendwie die ersten Vorlesungen. Und Nachmittag geht es direkt weiter. Und dann wird irgendwie abends nochmal so eine Abschlussrunde gemacht. Und da denke ich mir so, ach, da können wir alle anderen, die dann vielleicht manchmal ein bisschen stöhnen, uns echt eine Scheibe abschneiden. Das erfordert ja unglaublich viel Disziplin. Hält man das über die vielen Jahre so durch?
Ja, definitiv hält man das durch. Man ist ehrgeizig. Wenn man dann den ein oder anderen Titel gewinnt, hat man natürlich auch noch eine Motivation. Olympia war immer eine große Motivation für mich, diese 4 Jahreszyklen, die ich leider 2-mal verpasst habe, verletzungsbedingt. Und man muss halt sagen, man bekommt auch sehr viel. Also ich war in Trainingslagern in Malaysia gewesen, ich war in Südafrika gewesen, ich war in Wettkämpfen auch auf der ganzen Welt gewesen. Man hat viele tolle Leute kennengelernt, man hat viele tolle Zeiten verbracht, natürlich auch die ein oder andere Sportlerparty mitgemacht, das muss man natürlich auch sagen, die auch immer sehr, sehr gut sind. Und das möchte ich nicht missen. Und das ist besser, als jedes Wochenende in irgendeine Disco zu rennen oder abends dann irgendwo in eine Kneipe zu gehen. Also das sind Erfahrungen, die möchte ich nicht mehr missen und die haben mich auch für mein Leben geprägt.
Und gab es während der Ausbildung auch Wettkämpfe, auf die du irgendwie wegen der Bundespolizei verzichten musstest oder war das immer alles gut vereinbar?
Also das war tatsächlich alles gut vereinbar. Da würde ich kurz nochmal einhaken. Die Ausbildung geht genau 3,5 Jahre. Mhm. Also man ist 3 Jahre lang jeweils in den Wintermonaten. Das war immer Oktober, November, Dezember. Nein, September ging es los. September, Oktober, November, Dezember. In den 4 Monaten hat man Ausbildung gehabt. Weil da war meistens Wettkampfpause und die Hallensaison ist meistens für die Leichtathleten nicht so wichtig. Das hat man 3 Jahre gemacht und das hat man 3-mal gemacht und im letzten Jahr hat man dann einen Laufbahnlehrgang. Der ging dann ein halbes Jahr, der ging dann bis Februar. Und Wettkämpfe musste ich nicht verzichten von der Bundespolizei. Also man ist immer freigestellt worden, wenn wichtige Wettkämpfe waren. Deswegen wird man ja gefördert, dass man die wichtigen Wettkämpfe auch macht. Also da wurden nie Steine in den Weg gelegt. Im Gegenteil, man ist immer vollkommen unterstützt worden.
Okay, und dann bist du fertig geworden und wo ging es dann hin für dich?
Ja, vor allen Dingen würde mich mal interessieren, als du 18 warst und du angesprochen wurdest und jetzt gedacht hast, oh, ist ja super, ich kann meinen Sport weitermachen. Hast du dir da schon Gedanken darüber gemacht, Bundespolizei Arbeitgeber, also ist das auch nach dem Sport was für mich oder hast du das in dem Moment ausgeblendet? Kam das erst, als du gemerkt hast, okay, so langsam werde ich mich wahrscheinlich vom Sport verabschieden müssen?
Also tatsächlich kam das wirklich erst, als ich mich dann, ich sage immer, wie Bismarck 2009 aufgrund von Verletzungen freiwillig gegangen wurde. Man muss ja auch immer sagen, es sind Steuergelder und es werden jedes Jahr 10 neue eingestellt. Es müssen immer 10 dann ausscheiden, leider Gottes. Die Leistungen haben dann verletzungsbedingt nicht gestimmt und dann hat man sich natürlich damit beschäftigt. Aber im Vorfeld hat man einfach nur die Zeit genossen, man wurde freigestellt. Gerade nach der Ausbildung hat man lediglich 4 Wochen Praktikum im Jahr und muss halt so ein bisschen E-Learning-Aufgaben machen und kriegt dann immer was zugesandt, wo man so ein bisschen auf dem Laufenden bleibt. Aber damit sich beschäftigen, wie es danach weitergeht, das glaube ich, machen die wenigsten. Aber
das ist ja auch noch nicht absehbar. Genau. Ne? Das ist ja tatsächlich auch jetzt bei Nicht-Spitzensportlern in der Ausbildung so, dass man einfach ja noch gar nicht weiß, wo der Weg hingeht und dann ja das so ein bisschen in den Hintergrund rückt.
So, dann?
Aber jetzt müssen wir mal gerade von den Jahren, also du bist fertig geworden mit der Ausbildung dann im Jahr?
2006.
Okay, dann haben wir jetzt noch 3 Jahre aktiv Spitzensport. Wo bist du denn dann? Genau, das waren die 3 Jahre, wo du gerade erzählt hast.
Genau.
Genau, und wo war dann deine Verwendung 2009? Wo hast du
dann also angefangen? Ich bin dann 2000...
Und durftest du da mitbestimmen, wo du hingehst, oder wie lief das?
Da ein kleiner Kritikpunkt tatsächlich, sehr erfolgreiche Sportler können mitbestimmen und die kriegen dann tatsächlich auch ihre Wunschdienststelle. Ich bin nicht ganz die Wunschdienststelle bekommen, aber wenigstens heimatnah eine Verwendung bekommen, weil die Erfolge halt nicht bei Olympia und Weltmeisterschaften waren, aber das ist auch vollkommen legitim, muss ich dazu sagen. Ich bin dann 2010 in die Bundespolizeiabteilung Bad Düben gekommen, als Polizeiobermeister, und habe dort ganz normal als Polizeivollzugsbeamter, wir dürfen keine Abkürzungen hier verwenden, also ja, PVB in der Gruppe, machen, also, das kostet, Bingo, ja. Genau. Nein, und bin dann 2 Jahre lang im mittleren Dienst als PVB in der Gruppe verwendet worden.
Und wie war, ich meine, das ist...
Ja, das finde ich auch krass. Wie war das für dich? Das muss doch, das ist ja das Kontrastprogramm, oder?
Ja, und ich meine, es ist, ja, gerade wenn man es jetzt sich nicht so gewünscht hat und es ein Aufhören musste sein, ist es natürlich, kann es auch ein schweres Fallen erstmal sein, ne?
Es hat 2 Jahre gedauert, das Fallen. Also ich habe tatsächlich auch noch 2010, 11, 12 versucht, noch weiterzumachen neben dem Dienst. Hat dann einfach nicht mehr geklappt, der Körper wollte dann tatsächlich nicht mehr. Ich war kurz vor London trotzdem nochmal, bin 2012, hatte ich auch meine Bestleistung da gesprungen und dann kam noch eine Verletzung. Und ja, es hat lange gedauert und der Ausweg war dann, man braucht ein neues Ziel, man ist Leistungssportler, man braucht ein neues Ziel. Ich wollte mich neu fokussieren und habe mich dann 2012 tatsächlich 2 Tage vor Bewerbungsfrist für den gehobenen Dienst spontan beworben, habe schnell mein Sportabzeichen gemacht, noch schnell den Rettungsschwimmer nochmal nachgeholt und habe meine Bewerbungsunterlagen eingereicht. So dass ich mir eine neue Aufgabe gesucht habe und 2012 dann im Juli mit dem Aufstieg in den gehobenen Dienst mit einem meiner besten Kumpels angefangen habe.
Ja.
War eigentlich tatsächlich eine Schnapsidee, aber hat halt super funktioniert.
Ja, cool. Und das war dann ja der Kontrast, mal zu sehen, wie ganz normal der Aufstieg ist. Und wie war das so im Unterschied? Ja. Wie war die Zeit für dich?
Ja, auch spannend. Also, ja.
Hast du das, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, hast du das auch so theoretisch dann alles gut gewuppst? Weil du hattest ja mit der Bundespolizei in deiner Spitzensportzeit nicht so viel zu tun, ne? Und ich weiß jetzt gar nicht, mit die Aufsteiger, war das dann der normale der Aufstiegslehrgang, der auch mit den Einsteigern zusammen ist?
Ja, wir waren das Pilotprojekt, dieser modularisierte Studiengang, der erste. Und da ging, glaube ich, 26 Monate, in 2 Jahre, 2 Monate. Und es war einfach toll. Also und theoretische Inhalte, man muss dazu sagen, die Ausbildung im mittleren Dienst ist eine der fundiertesten, die ich kenne. Und da zehre ich heute noch davon. Also diese ganzen Paragraphen und Straftaten dazu würdigen, strafprozessuelle Maßnahmen, Zwangsmaßnahmen etc.
Im mittleren Dienst.
Ja, im mittleren, ja. Und da habe ich sowohl im gehobenen Dienst als auch jetzt zum Studium in den höheren Dienst profitiere ich noch davon sehr.
Ja.
Oh, das spricht ja für uns, oder? Also als Behörde finde ich richtig gut. Ja, man muss an dieser Stelle auch einfach mal sagen, also generell die Ausbildung bei der deutschen Polizei, da nehme ich jetzt auch alle anderen Polizeibehörden mit rein, ist eine der längsten und aufwendigsten im weltweiten Vergleich eigentlich. Deswegen ist die Qualität, da können wir uns schon mal auf die Schulter klopfen, ganz gut bei unseren Polizisten. Schön, dass du das auch so empfunden hast. Das spricht ja auch für die Ausbilderinnen und Ausbilder. Definitiv. Also an dieser Stelle dann auch ein Dankeschön dafür. Ja. Genau, du hast es jetzt schon angedeutet. Der Fokus ging jetzt erstmal Richtung Aufstieg GD, aber du bist ja weitergegangen. Du bist ja schon wieder in der nächsten Etappe sozusagen.
Komm, jetzt dürfen wir nicht, jetzt kommt erstmal die Verwendung danach. Ja, wir müssen jetzt chronologisch bleiben.
Jetzt bleiben wir chronologisch.
Und sind wir zeitlich noch nicht so eng. Okay. Also wo ging es danach hin für dich?
Ja, chronologisch muss ich dazu sagen, ich habe dann 2014, ich bin am 28. August, glaube ich, 2014 zum Polizeikommissar ernannt worden und habe in der Zeit schon viele tolle Menschen auch im höheren Dienst kennengelernt und habe dann tatsächlich die nächste Schnapsidee, das nächste Ziel, habe 2014 bereits gesagt, ich möchte in den höheren Dienst. Haben mich natürlich sehr, sehr viele Menschen angeschaut und haben gesagt, um Gottes Willen, sei mal nicht so eingebildet und stoß dir erstmal die Hörner ab. Aber habe da schon das Ziel verfolgt und auch die Verwendungen seit 2014 verfolgt, um mich irgendwann für den höheren Dienst qualifizieren zu können. Man muss erstmal die Grundvoraussetzungen schaffen und dann das Eignungsauswahlverfahren zu bestehen.
Und das war, also was waren die Voraussetzungen dafür? Kannst du da kurz drauf eingehen?
Die Voraussetzungen für den höheren Dienst.
Und wie du die wo erreicht hast, ist ja vielleicht auch interessant für den.
Ja, also die Voraussetzung müsste ich jetzt tatsächlich passen. Das waren, glaube ich, 3 Verwendungen im gehobenen Dienst und eine Führungsfunktion. Und Führungsfunktion beginnt ab Hundertschaftsführer bzw. stellvertretender Hundertschaftsführer oder stellvertretender Dienstgruppenleiter. Und das muss man 2 Jahre als Führungsfunktion inne gehabt haben, dass man erstmal bewerbungsfähig ist für den höheren Dienst. Und ich habe 2014 bin dann wieder zurück nach Bad Düben gegangen, habe dann die Einsatzhundertschaft gewechselt, war dann tatsächlich erstmal stellvertretender Gruppenführer vom ODP, also vom Organisations- und Dienstpostenplan, also von der Verwendung her. Und habe dann aber tatsächlich aufgrund, weil ich den Wunsch angebracht habe, mich weiter qualifizieren zu können und weiter fokussiert bleiben zu können, relativ gute Verwendungen bekommen, bin dann teilweise als Führungsassistent verwendet worden, bin dann im Abteilungsstab mitgefahren und bin dann die prägendste Erfahrung für mich tatsächlich fast anderthalb Jahre an der Südgrenze zur Migrationskrise 2015 im Führungsstab in Passau gewesen. War dort für die Koordination der ankommenden Migranten zuständig und die Verteilung und die ganzen Lagemeldungen ans Präsidium. Bin dann von der Direktion München abgeworben worden, bin dort in noch einen höheren Führungsstab gegangen, habe dann dort auch nochmal ein halbes Jahr meine Verwendung gemacht, bis es dann tatsächlich irgendwann abgeebbt ist mit Schließung der Balkanroute, muss man einfach so ansprechen. Bin dann zurück wieder nach Bad Düben gegangen. Und habe dann den damaligen Präsident Eichele mal angesprochen, weil ich eine neue Verwendung brauchte, ob er dann bereit wäre, mir in seinem Stab in Fuldatal mich unterzubringen. Bin dann tatsächlich auch im Februar 2017 dann nach Fuldatal gegangen für 2 Jahre, war dort einerseits im Lagedienst gewesen und war dann in der weiteren Verwendung bei Grundsatz, das war Sachbereich 12 gewesen, unter anderem auch für den leitenden Stabsbereichsleiter, jetzt habe ich für den Stabsbereichsleiter, Herrn Polizeidirektor Schäfer, damals noch zuständig und habe dort meine nächsten 2 Jahre verbracht und danach, man sieht, ich war immer unterwegs, habe ich wieder eine heimatnahe Verwendung bekommen, durfte dann dankenswerterweise 2 Jahre in Leipzig verbringen, habe davon 1 Jahr als Gruppenleiter am Flughafen verbracht und 1 Jahr dann als stellvertretender Dienstgruppenleiter am Bahnhof und das war auch tatsächlich eine sehr, sehr prägende Zeit, weil es tatsächlich meine erste operative Verwendung war. Und dann ist man einfach ins kalte Wasser geschmissen worden und musste schwimmen. Ja. Und es hat aber super viel Spaß gemacht. Und die letzte Verwendung dann, um das Thema Verwendungen abzuschließen, nach den 2 Jahren in Leipzig, bin ich dann, hat mich der Präsident von Pirna angerufen, der Herr André Hesse, und fragte, ob ich denn die letzte Verwendung in seinem Leitungsbüro machen möchte, von 21 zu 22. Und dann war ich dann noch 1 Jahr im Leitungsbüro und habe dann auch dankenswerterweise dort die nötige Zeit bekommen, mich für das sehr, sehr intensive Eignungsauswahlverfahren des höheren Dienstes vorbereiten zu können.
Ja, Wahnsinn. Ich meine, da hast du wirklich auch echt viel gegeben. Ja. Also da kann jetzt keiner sagen, ne, der hat es einfach nur so.
Nein.
Also ich meine, die Erfahrungen sind dann aber ja auch einfach wichtig und haben gleichen dann so ein bisschen auch vielleicht die jahrelange Erfahrung, die vielleicht andere haben, aus. Also
ich finde, man merkt einfach total,
wie du das
Spitzensportler herz, so, ne?
Genau.
Okay, ich brauche einen neuen Fokus. Also den Satz fand ich schon mal so, das ist so typisch, ich brauche einen neuen Fokus. Also, sag ich mal, das gebrochene Herz irgendwann überwunden und dann der neue Fokus und dann aber auch typisch Vollgas. So wieder Vollgas, volle Kanne auf dieses neue Ziel. Und ich finde auch, es wird deutlich, dass dir da nichts geschenkt wurde, auch nicht aufgrund deiner Vorverwendung. Du hast dich genauso reingekniet, wie es jeder andere machen musste, dass du überhaupt keine Extrawurst bekommen oder sowas. Das finde ich wirklich beeindruckend, auch wie stringent du dieses Ziel verfolgt hast. Und da wäre auch meine Frage, bist du der Auffassung oder würdest du das selbst so einschätzen, dass das, was du aus dem Spitzensport mitgebracht hast, an mentaler Stärke, an Disziplin, Durchhaltevermögen, dass dir das auch jetzt in der Laufbahn weitergeholfen hat, dass du darauf auch so ein bisschen zurückgreifen konntest?
Definitiv. Es fängt an mit Disziplin, mit Fokussierung, mit Pünktlichkeit. Man muss, ich möchte jetzt nicht als Training beschreiben, aber das Eignungsauswahlverfahren, da hilft einem auch keiner. Also man kennt die groben Punkte für den höheren Dienst, das Eignungsauswahlverfahren, aber vorbereiten muss man sich selber. Man muss sich in viele Themen einlesen, den Pressespiegel lesen, dass man immer up to date ist. Was bewegt die Bundespolizei gerade? Was bewegt die Politik gerade? Was sind strategische Ausrichtungen? Man muss sich auf diese, ich nenne es mal Seppel, die Simulation einer Problemlösung vorbereiten. Das ist quasi das Fallbeil überhaupt in diesem Eignungsauswahlverfahren. Dort kann man tatsächlich nur gewinnen. Das ist wirklich, ich glaube, der Punkteschnitt von 100, weiß nicht, ob man das sagen darf, der liegt teilweise so zwischen 30 und 40 im Schnitt von allen Bewerbenden. Und die Tugenden, die ich im Leistungssport hätte, noch einen sehr, sehr alten DDR-Trainer, muss ich dazu sagen. Wenn man da 5 Minuten vor Abfahrt nicht da war, dann ist er einfach losgefahren, dann stand man halt da und das waren 5 Minuten vorher. Und alles, was ich dort beigebracht bekommen habe, das hat mir sehr, sehr geholfen natürlich. Das
muss ich an der Stelle kurz verraten, dass der Sebastian auch heute bei der Podcastaufnahme als erster da war, sogar vor dem Podcast-Team. Ja. Mal an dieser Stelle kurz erwähnt.
Stimmt, ja. Aber ja, wie ist das mit dem Sport, also wie es dich beeinflusst hat? Klar, das ist recht nachzuvollziehen, aber ich denke jetzt, Weitsprung ist jetzt nicht so ein Sport, den man unbedingt weitermacht, wenn man da nicht mehr im Spitzensport aktiv ist. Wie ist so deine sportliche Karriere dann weitergegangen? Wie?
Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich, du hattest es bereits erwähnt, lange dran zu kauen gehabt. Und das hat mich auch wirklich beschäftigt und wirklich mental auch sehr, 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 sehr runtergezogen, bis ich dann gesagt habe, neuer Fokus zum einen und zum anderen, Mensch, alles, was dir damals vertraglich verboten worden ist, kannst du doch jetzt mal ausprobieren. Also ich habe dann Skifahren gemacht, ich habe Bungee-Jumping gemacht, ich habe Fallschirmspringen, also so einen Tandemsprung gemacht, ja, Tennis gespielt, Surfschein gemacht, also alles, was ich damals nicht machen konnte, habe ich dann tatsächlich nachgeholt.
Also volle Kanne, echt.
Und neue Talente entdeckt,
neue Talente, also Surfen hat mir am meisten Spaß gemacht, okay. Tatsächlich. War dann jahrelang am Gardasee unten gewesen immer. Und ja, das habe ich dann einfach alles ausprobiert. Und es hat wirklich super, ja, Spaß gemacht und mache ich auch heute noch. Also alles, was man nicht durfte, habe ich dann einfach ausprobiert.
Ja, ich glaube, das ist auch richtig so. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Resilienz, wenn man dann einfach sagt, okay, man lässt das Alte jetzt mal hinter sich. Ne? Ja.
Aber dann, also Trainer oder sowas, hast du nicht drüber nachgedacht, noch zu machen?
Nein, ich habe tatsächlich der Leichtathletik komplett den Rücken gekehrt. Ja. Also ist wirklich kurios. Ich weiß nicht, ob das anderen Leistungssportlern ebenso ergeht. Und jetzt so langsam interessiere ich mich wieder dafür und überlege auch nochmal, also Übungsleiter bin ich ja, oder habe ich ja den Übungsleiterschein, aber ob man nochmal einen Trainerschein macht und nochmal irgendwo wieder ein bisschen angreift.
Ich meine,
bisschen
du hast
angreift.
Ja schon gesagt, zwei Töchter,
ja,
drei
das wollte ich auch gerade sagen. Meistens kommt das ja wieder, wenn die Kinder dann so ein bisschen älter werden.
Sie geht so leicht erledigt, die Große.
Ja, klar. Dann werden so alte Leiden, da kommen sie.
Klar.
Was für eine Frage, verstehe ich nicht.
Komplett den Rücken gekehrt.
Deswegen beschäftigt man sich damit.
Ja, aber auch nicht als Trainer, sondern erstmal mit anderen Trainern.
Ja, nur Papa. Nur stolzer Papa, genau.
Der dann so Hufe schachend dahinter steht.
Nein, man muss sich dann tatsächlich zurücknehmen.
Ja, das glaube ich, das stelle ich mir auch schwer vor.
Ja, also vielleicht kannst du trotzdem nochmal zusammenfassen. Ich meine, du hast jetzt diese Spitzensport-Erfahrung, die dich, glaube ich, auch für diesen Aufstieg in den HD oder generell diesen ganzen Karriereweg, GD, HD, das ist ja schon echt eine Palette, die du jetzt die letzten Jahre hinter dich gebracht hast, die dich ja aber gut vorbereitet hat. Aber was würdest du denn grundsätzlich, das bringt ja nicht jeder dieses Spitzensportpaket mit, was würdest du denn grundsätzlich Interessenten empfehlen, die sagen, ja, also so ein Karriereweg, den könnte ich mir auch vorstellen, was die mitbringen sollen oder wie die sich vielleicht aufstellen sollen. Hast du da ein paar Tipps?
Ja, ein paar Tipps definitiv. Also neugierig bleiben auf diese Behörde. Die Möglichkeiten der Behörde nutzen, da wird meines Erachtens auch viel negative Publicity gemacht, aber die Behörde bietet so viele unendliche Möglichkeiten, wenn man ein bisschen flexibel ist und nicht seinen Dienst 30 Jahre an einer Dienststelle verbringen möchte, dann steht einem einfach alles offen in dieser Behörde. Und den Weg habe ich einfach genutzt und habe ja bereits gesagt, ich war alle zwei Jahre so grob geschätzt woanders unterwegs, habe eine andere Funktion gemacht, die mir alle Spaß gemacht haben. Und wenn man da neugierig bleibt auf die Behörde und auch die Chancen nutzt und so ein bisschen Flexibilität mitbringt, dann das sind die Tipps, die ich geben kann. Und dann steht einem tatsächlich alle Wege offen.
Und vielleicht auch noch mal einen Tipp an die sich jetzt noch überlegen, den Direkteinstieg in den höheren Dienst zu wählen. Weil ich meine, die haben dann ja diese Erfahrungen vorher nicht. Und ich denke, da gibt es schon auch einige, die dann so hadern, traue ich mir so einen Führungsposten zu, wenn ich vorher noch nie mit der Bundespolizei in Berührung gekommen bin. Weil ich meine, mit denen studierst du ja jetzt auch zusammen, siehst du ein bisschen den Unterschied. Vielleicht kannst du da auch noch so ein bisschen Insider-Tipps geben.
Insider-Tipps. Das ist jetzt gut. So Quereinsteiger, muss man tatsächlich ehrlich sein, die haben es nicht so leicht. Die haben ja mit der Bundespolizei nichts zu tun und dieses ganze Studium ist sehr rechtslastig und sehr kriminalistisch lastig, gerade jetzt auch in Wiesbaden, wo wir beim Bundeskriminalamt waren. Wenn man da noch keine Berührungspunkte hat, ist es tatsächlich schwer, aber ich finde, die Quereinsteiger sind eine absolute Bereicherung für unsere Behörde. Wir haben aktuell einen Logistiker bei uns, die vermutlich dann auch der dann auch im Präsidium gegebenenfalls verwendet werden kann, oder jeder Stabsbereich 2 freut sich über einen Master-Absolventen, der Logistiker ist, beziehungsweise ja, die Wirtschaft versteht einfach. Und ich meine, ich glaube, alle Behörden verbrennen relativ viel Geld, muss man einfach auch so sagen, wenn man dann jemanden hat, der dann doch mal auf die Zahlen achtet und Prozesse verschlanken kann. Ich finde das eine absolute Bereicherung und ich kann das auch jedem nur empfehlen. Es macht Spaß. Es ist natürlich Reiserei, muss man sagen. Die drei Standorte im Masterstudium sind Lübeck, Münster und Wiesbaden. Mhm. Für mich als Leipziger, der in jede Richtung 450 Kilometer hat, ist es tatsächlich egal. Andere kommen aus dem Norden, als Lübeck näher. Die brauchen dann weiter nach Wiesbaden. Aber ansonsten kann ich das jedem nur empfehlen. Man lernt tolle Menschen kennen, man tolle Dozenten. Super spannende Themen. Das ganze Thema Projektmanagement hat mich sehr interessiert tatsächlich. Und es ist eine Bereicherung. Und ja, also.
Wann bist du jetzt fertig und was wäre deine Traumwunschstelle danach?
Ja, Traumwunschstelle. Ich werde aller Voraussicht nach nächstes Jahr im Oktober fertig. Mhm. Also ich hoffe es zumindest, dass ich das alles bestehe. Aber man sagt immer, das Eignungsauswahlverfahren ist so knackig. Das Studium kann man dann auch schaffen, wenn man das Eignungsauswahlverfahren bestanden hat. Meine Wunschdienststelle, wenn ich wieder 2 Jahre unterwegs bin, ich hatte es schon formuliert, wäre natürlich Leipzig erstmal. Mhm. Aber die Dienststelle ist, glaube ich, letztes oder Anfang des Jahres als Schwerpunktdienststelle angehoben worden, sodass es da die Erstverwendung als stellvertretender Inspektionsleiter Besoldungsgruppe 14-15 ist. Also man muss mindestens Oberrat sein, dass man dort verwendet werden kann. Deswegen sieht das tatsächlich eher schlecht aus. Und dann komme ich wieder zurück zum Beginn der Folge. Deswegen würde ich mich sehr über die Verwendung in Chemnitz, Chemnitz freuen. Weil da komme ich her, da wohnen meine Eltern noch. Und das wäre auch so eine Stunde Fahrt von Leipzig nach Chemnitz. Das wäre vollkommen okay.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
Ich hoffe, ich konnte jetzt schon Werbung dafür machen.
Ja, genau, es war ganz nur ganz beiläufig mal platziert hier. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem, weil wir haben jetzt so viel über Stäbe, über Dienststellen gesprochen, für alle, die jetzt zugehört haben und noch so ein paar Fragezeichen haben, weil wir sind da jetzt ein bisschen schnell drüber gegangen. Ich möchte nochmal ganz kurz die Struktur der Bundespolizei erklären, nur kurz. Präsidium. Dann kommen die 11 Direktionen. Danach kommen die Dienststellen zu den jeweiligen Direktionen. Eine Direktion ist die Bundesbereitschaftspolizei, ja. Das hast du erklärt. Und die Bundesbereitschaftspolizei hat halt verschiedene Abteilungen, die disloziert in ganz Deutschland untergebracht sind. Und Bad Düben ist eine davon, in der Nähe von Leipzig. Die Direktionen, die es gibt, sind auch regional natürlich unterschiedlich untergebracht. Und zum Beispiel, wenn man jetzt über Chemnitz oder Leipzig spricht, das sind Dienststellen, die gehören zur Direktion Pirna, wo du ja als Leitungsassistent schon mit untergebracht warst. Und diese Direktionen wiederum gliedern sich nochmal in der Regel 3 Stäbe, so sag mal. Du hast vor uns vom Stabsbereichsleiter gesprochen,
ja.
Und hast auch kurz den Logistiker angesprochen. Stabsbereich 1 ist immer Einsatz, Stabsbereich 2 ist so ein bisschen Logistik, Führungs- und Einsatzmitteltechnik, da ist so Beschaffung und so weiter. Und Stabsbereich 3 ist in der Regel Verwaltung, da ist unsere Justiziarabteilung drin, die Personalbereiche sind da drin. Und so ist auch jede Direktion gleich im Grunde genommen gegliedert. Genau, das wollte ich noch mal ganz kurz an der Stelle erklären, damit der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin dem Ganzen vielleicht noch so ein bisschen folgen kann und vielleicht auch versteht, gerade deine Etappen, wenn man bedenkt als, ich sag's mal ganz platt jetzt an der Stelle, Jupp in Trupp,
ja.
In der Bereitschaftspolizei, wirklich in den Stiefel stehend, irgendwo in der Reihe, wirklich dann Tippeltappeltour vom stellvertretenden Gruppenführer, wirklich dann bis hin am Ende auch stellvertretender DGL, Leitungsassistent, das ist schon in dieser kurzen Zeit schon ein krasser Weg. Und was auch deutlich wird, finde ich, an deinem Karriereweg ist, wenn man flexibel ist und will und entsprechend auch gute Arbeit leistet, dann wird man auch von der Behörde unterstützt bei seinen Vorhaben. Also es gibt bei uns regelmäßig solche Gespräche, so Kooperationsgespräche, Personalführungsgespräche, wo man auch gefragt wird, wo siehst du dich, was möchtest du machen? Und diese Vorstellungen, die man dann hat, sei es kann ja auch was anderes sein, ich möchte gerne Schießausbilder werden oder Einsatztrainer oder sowas. Oder eben, ich habe das Ziel, ich möchte in den höheren Dienst. Das wird schon recht ernst genommen, ne? Und da sind auch die Vorgesetzten so ein bisschen verpflichtet, drauf zu schauen, inwieweit man das Personal auch fördern kann.
Ja, das war tatsächlich auch eine Frage, die ich eben nochmal hatte, weil wir haben ja auch in der Behörde den höheren Dienstpool.
Ja,
also wenn man sich dafür, genau, den Förderpool, wenn man sich dafür interessiert, dann wird eben auch geschaut, dass man in die dementsprechende Verwendung kommt. Ich weiß nicht, warst du da auch schon drin? Gab es das da schon?
Ja.
Und darüber ist es dann auch gelaufen.
Genau, in dem Förderpool Pirna als Gast, weil ich meine Stelle bis 2019 in der Bereitschaftspolizei hatte und bin dann tatsächlich von 2015 bis 2022 im Förderpool der Direktion Pirna gewesen. Und habe dort ja, die Verwendungen natürlich machen dürfen und habe dort auch sehr, sehr viel lernen dürfen. Und ein, was wollte ich tatsächlich noch sagen, was man mitbringen muss, Eigeninitiative.
Ja.
Also es kommt kein Präsident auf einen zu und sagt, hättest du Lust, eine Verwendung bei mir zu machen, dann muss man tatsächlich auch selbst tätig
obwohl,
werden.
Obwohl ein paar haben die sich bei dir gemeldet, hast du vorhin erzählt. Nein.
Aber das ja, kommt da, dann da, erst. Da war ich tatsächlich im Förderpool, das kommt erst später. Aber gerade zu Beginn Eigeninitiative, ja, also man klar. bekommt nichts geschenkt.
Ja, ja, das also wichtig schon. Auch nochmal für alle Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht in ihrer Erstverwendung gerade nicht ganz so happy sind. Ja. Das ist nämlich auch wichtig. Ich habe nämlich ja. auch den ein oder anderen Anruf schon bekommen und ich sitze jetzt hier und so habe ich mir jetzt nicht vorgestellt bei der Bundespolizei. Das ist nicht, also das ist nicht unendlich. Es liegt an einem selber. Es gibt regelmäßig Ausschreibungen.
Fortbildungsmöglichkeiten.
Es gibt Fortbildungsmöglichkeiten und ich sag mal, du bist das perfekte Beispiel, wie bunt so ein Karriereweg sein kann. Und genau, deswegen finde ich wichtig, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Es liegt natürlich an jedem selber. Ja. Ich habe auch immer gesagt, mein Satz war auch immer, es wird nie einer vor eurer Tür stehen, klopfen und sagen, hast du nicht Lust und willst mal dies oder jenes machen? In der Regel muss man sich selber kümmern oder diesen Wunsch auch formulieren. Ne? Also ich fand es super spannend.
Total, ja.
Also mir fällt auch aktuell gar nichts mehr ein. Hast du noch irgendwas, Sebastian, was du noch hier loswerden möchtest im Podcast?
Ja, ich wollte mich nochmal herzlich bedanken für die Einladung und es hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht und wenn es mal wieder so klappt, gerne einladen.
Vielleicht im Harley dann, ne?
Ja, ja, ja.
Genau. Der Chemnitz oder so, ja. Na, nur mal kurz erwähnt. Nein, wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns heute so einen Einblick gegeben hast. Ja, und ansonsten hinterlasst uns gerne Feedback oder Fragen, abonniert uns. Wir freuen uns über jegliches Feedback von euch und ansonsten wünschen wir euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend. Egal, wo ihr uns gerade hört. Tschüss.
Tschüss.
Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.